Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lied in seiner Babylon-Serie in einem zweiten Teil zu Ihnen über das Thema Die Zukunft Babylons. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Im Zugzwang Babylon, das heißt der Irak, wo das damalige Babylon lag, ist ja heute in aller Munde, ganz aktuell wieder. Zurzeit droht ja fast ein Bürgerkrieg. Also es ist politisch sehr aktuell, was dort geschieht. Nun, einleitend zur biblischen Prophetie. Oftmals werden im Wort Gottes zeitnahe und zeitferne Prophezeiungen miteinander verwoben, manchmal in einem Vers zitiert, ohne dabei auf den Wechsel der Zeit hinzuweisen. Es kann sein, dass die Bibel von einer Sache redet in einem Vers, aber dass dazwischen eine Zeit liegt von 1000 Jahren. Vorerfüllung, Haupterfüllung. In Jeremia Kapitel 50 und 51, darum geht es heute Morgen, da finden wir nämlich auch diesen Fall vor. Einerseits geht es um die Naherfüllung, das heißt um die Zerstörung Babylons damals, 539 vor Christus, durch die Perser. Das hat Gott angekündigt durch seinen Propheten Jeremia. Aber wenn man dieses Kapitel aufmerksam liest und immer wieder und nochmal liest, dann stellt man fest, dass es darin auch eine Fernerfüllung, das heißt eine Endzeiterfüllung geben muss. Interessant ist übrigens, dass der Jeremia sich in zwei Kapiteln ausführlich mit Babylon befasst und bekannterweise tut das ja die Offenbarung auch. Offenbarung Kapitel 17 und 18 hat genau zwei Kapiteln, in welchen sich dieses Buch ausführlich mit der Offenbarung befasst. Heute Morgen möchte ich nicht darüber sprechen, wie sich damals die Geschichte über Babylon erfüllt hat, als die Perser unter dem König Kyros dieses Land überfielen und einnahmen, besiegten und dann selber zur Weltmacht aufstiegen. Es geht mir mehr um die Fernerfüllung. Ich habe insgesamt 12 Punkte, aber ich weiß, dass ich diese Argumente nicht alle aufführen kann. Heute Morgen auf dem Manuskript aber habe ich sie. Einige werde ich herauspicken, um damit aufzuzeigen, es geht um mehr, um viel mehr als nur um die Einnahme Babylons damals 539 vor Christus. Es geht auch noch um ein endzeitliches Babylon, welches vielleicht zur Hauptstadt des Antichristen wird. Fangen wir mal an. Jeremia 50, 3. Wir bleiben jetzt zunächst einmal in Jeremia Kapitel 50. Denn von Norden zieht ein Volk gegen sie heran. Das wird ihr Land zur Wüste machen, dass niemand mehr darin wohnen wird. Weder Menschen noch Vieh, weil sie sich schnell davon gemacht haben. Einmal können wir davon ausgehen, dass Babylon damals nicht vom Norden her angegriffen wurde, sondern vom Osten. Zweitens, Babylon wurde bei der Eroberung durch die Perser und die Meder damals unter Kyros und Darius nicht zu einer Wüste gemacht. Es wurde nicht einmal zerstört. Im Gegenteil, Babylon blieb als eine wichtige Residenzstadt, Königsstadt, Nebenhauptstadt erhalten. Ersichtlich wird das aus Daniel Kapitel 5 und 6. Wir lesen ja, dass Daniel noch während der Regierungszeit des Mederkönigs Darius in dieser Stadt lebte und sich dort in Anführungsstriche wohlfühlte. Da war nichts von Flucht, nichts von Zerstörung. Die Stadt existierte weiter. Auch floh damals niemand bei der Eroberung durch die Perser aus dem Ort Babylon. Wie es hier geschrieben steht, weil sie sich schnell davon gemacht haben. Als damals die Perser Babylon erobert haben, lesen Sie etwas in der Bibel irgendwo, dass die Babylonier geflohen sind? Nein, Sie lesen das Gegenteil. Sie lesen, dass der König Belsazar in Daniel Buch Kapitel 5 noch ein riesengroßes Fest gefeiert hat. Weil er sich so sicher war, auch unsere Stadt, die Geschichte sagt nämlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt, dass Babylon hat Vorräte gehabt, die für bis zu 20 Jahren ausreichten bei einer Belagerung. Und sie hatten ja riesige Stadtmauern, unheimlich hoch und dick und zwei hintereinander und noch einen großen Graben und so weiter und so fort. Und dieser Belsazar, der macht gar keine Anstalt. Der sagt, komm, jetzt feiern wir erstmal ein riesiges Fest. Eine Big Party. Und das haben sie dann auch gemacht. Aber in derselben Nacht wurde Babylon eingenommen. Aber geflohen ist da niemand. Keilschriften erwähnen sogar die kampflose Kapitulation Babylons. Und die Überlieferung sagt, dass die Truppen von Kyros, dem Perserkönig, den Euphrat, der durch Babylon geflossen ist, umgeleitet haben. Und dann konnten sie durch das trockene Flussbett in die Stadt eindringen und haben sie quasi kampflos übernommen. Vielleicht deutet Vers 38a das an, indem es heißt, Dürre über ihre Gewässer, dass sie vertrocknen. Weiter. Jeremia 50, 4 und 5. In jenen Tagen, bitte achten Sie darauf, diese zwei Begriffe sind jetzt sehr wichtig. In jenen Tagen und zu jener Zeit. Welche jene Tage? Welche jene Zeit? Jene Tage der Zerstörung Babylons. Darum geht es im Kontext. Jene Zeit der Zerstörung Babylons, spricht der Herr, werden die Kinder Israels kommen und die Kinder Judas mit ihnen. Sie werden weinend hingehen, um den Herrn, ihren Gott, zu suchen. Sie werden den Weg nach Zion erfragen, dorthin ist ihr Angesicht gerichtet. Kommt, lasst uns dem Herrn anhängen mit einem, und jetzt kommt es, ewigen Bund, der nicht vergessen werden soll. In jenen Tagen und zu jener Zeit der Zerstörung, Vernichtung Babylons werden die Kinder Israels zu ihrem Gott zurückkehren, geistlich erneuert werden und in einen offensichtlich neuen, ewigen Bund eingeführt werden. Und dieser neue Bund, dieser ewige Bund, das ist der, den der Herr Jesus Christus eingesetzt hat beim Abendmahl. Das ist der neue Bund in meinem Blut, das Neue Testament. Jeremia 31 redet darüber ausführlicher. Auch Vers 20 macht deutlich, dass die Bekehrung Israels mit der letztendlichen Zerstörung Babylons zusammenfällt. Denn das hat sich in der Geschichte noch nie erfüllt, liebe Freunde, noch nie. Ich lese es Ihnen jetzt mal ganz deutlich vor. Jeremia 50, 20. In jenen Tagen wieder und zu jener Zeit, steht also direkt im direkten Zusammenhang mit der Vernichtung Babylons. In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man die Schuld Israels suchen, spricht der Herr, aber sie wird nicht mehr vorhanden sein. Und die Sünden Judas, aber man wird sie nicht finden, denn ich werde denen vergeben, die ich übrig lasse, Überrest Israels. Juda und Israel wird getrennt erwähnt. Das heißt, alle 12 Stämme kommen wieder zusammen. Und alle 12 Stämme, sowohl Juda als auch Israel, werden dann Vergebung der Sünden empfangen. Das ist nicht geschehen, als sie damals 539 bis 535 vor Christus aus Babylon zurückgekehrt sind. Hier ist etwas anderes gemeint. Die Erfüllung, dass der Herr sagt, ich werde denen vergeben, die ich übrig lassen werde, das findet sich in Römer 11, 26, 27. Und so wird ganz Israel gerettet werden, der Überrest, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dann kommt es, und das ist mein Bund mit ihnen, dass ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ja? Also diese Sündenvergebung, dieser neue Bund wird stattfinden bei der letzten Zerstörung Babylons, Offenbarung 17, 18. Ich hoffe, dass wir hier so ein bisschen erkennen, Es geht um eine eschatologische, das heißt um eine endzeitliche Zerstörung Babylons, die das Schicksal aller 12 Stämme Israels wendet. Es geht deutlich über das damalige Geschehen hinaus um einen Höhepunkt der Vernichtung Babylons in Offenbarung Kapitel 18. Vielleicht ist das der Sinn, der dahinter steckt, dass man dabei ist, im Irak eine Demokratie aufzurichten. Wir können uns nur am Rande vorstellen, was sich da innerhalb kürzester Zeit entwickeln kann, zum Beispiel wenn die Gemeinde weg ist oder wenn der Satan im Antichristen diese Welt beherrscht, vielleicht von Rom aus dem römischen Gebiet, aber es könnte sein, dass er Babylon zu seiner Residenz macht. Jetzt spricht man das, schauen Sie sich mal Dubai an. Ich bekam diese Tage eine Zeitschrift, kommt auch Dubai vor, also das ist. Und meine Frau sagte, sie hätte da jetzt irgendwie was gelesen, das neue Babylon, Dubai, also diese ganze Nahostreligion, das kann sich entwickeln. Wirtschaftlich, politisch, haben wir keine Ahnung, was da passieren kann in letzter Zeit. Übrigens wird, ist auch ein Argument, dreimal wird in diesen Kapiteln 50, 51 den Israeliten zugerufen, aus Babylon zu fliehen. Es heißt, 50,8, flieht hinaus aus Babels Mitte. Vers 6, 51,6, flieht hinaus aus Babel und rettet jeder seine Seele. 51,45, geht hinaus aus seiner Mitte, mein Volk. Und wir wissen das ja, dass genau dasselbe in Offenbarung Kapitel 18 steht, auch über Babylon. Warum will man das vergeistlichen? Warum? Sehe ich keinen Grund für. Es war damals buchstäblich, es könnte auch in der Endzeit buchstäblich sein. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr. Ja, Offenbarung. Aber jetzt, darum geht es eigentlich. Flieht hinaus aus Babel, sagt Gott dreimal den Israeliten, die in Babel lebten. Aber damals flohen die Israeliten ja gar nicht vor der Zerstörung Babylons aus Babel. Oder ist uns das bekannt? Die flohen nicht. Erst nach der Eroberung Babylons durch das Edikt des Kyros wurde ihnen erlaubt, die Stadt zu verlassen und zurückzukehren nach Israel. Es war aber keine Flucht, das war eine Auswanderung. Wenn sich das auf das damalige Babylon bezogen hätte, flieht aus dieser Stadt. Glauben Sie, dass der Daniel denn in Babylon wohnen geblieben wäre? Der Prophet Daniel? Aber als Babylon eingenommen wurde, lebte der immer noch in Babylon. Der wäre doch der Erste gewesen, der das Wort Gottes ernst genommen hätte und aus dieser Stadt geflohen wäre. Hat aber nicht gemacht. Im endzeitlichen Babylon aber, da werden die Menschen aufgerufen, noch vor der Zerstörung aus dieser Stadt zu fliehen. In Vers 21 wird uns eine eigenartige Aussage gemacht, die vielleicht Aufschluss über eine Doppelerfüllung gibt. Das heißt hier nämlich 50,21, zieh hinauf gegen das Land des zweifachen Trotzes. Finde ich interessant, diese Aussage. Babylon, zweifachen Trotzes. Man kann auch sagen, doppelte Widerspenstigkeit. Ob das eine Anspielung ist auf ein doppeltes Babylon? Das Babylon damals und dann Babylon der Endzeit in der Zukunft? Es heißt weiter, in Vers 12, Kapitel 50, Vers 12 über Babylon, eure Mutter wird doch ganz zu Schanden werden, die euch geboren hat, wird beschämt dastehen. Siehe, es bezieht sich auf Babylon, sie ist das Letzte der Völker. Wie bitte? Babylon das Letzte der Völker? Stimmt doch nicht. Kamen doch noch die Perser, kamen die Griechen, kamen die Römer, da kamen die Spanier und die Portugiesen, da kamen die Engländer, da kam das nationalsozialistische Reich Deutschlands, da kam der Kommunismus, dann kamen die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ist das Letzte der Völker. Ein Hinweis auf das letzte Babylon. Ich möchte Jeremia 51, 13 zitieren. Die du an vielen Wassern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes ist voll. Diese Aussage findet die deutliche Parallele in Offenbarung 17. Ich lese nur den zweiten Teil. Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Natürlich kann man das geistlich anwenden, aber auch buchstäblich. Sehen Sie, von Babylon ist die Rebellion gegen Gott ausgegangen. Wir haben schon darüber geredet, Nimrod, der erste Gewaltherrscher, der erste Antichrist, kann man sagen. In Babylon könnte die letzte Rebellion enden. Wieder unter einem letzten Nimrod, sprich Antichrist. Babylon, die Wiege der Menschheit, könnte zum Sarg der Völker werden. Da hört auch die Geschichte auf. Jeremia 51, 41 ist auch noch ein interessanter Aspekt. Dort kommt ein seltsamer Name vor. Sheshak. Schon mal gehört? Sheshak, Babylon. Jeremia 51, 41. Wie ist Sheshak erobert worden und eingenommen? Der Ruhm der ganzen Erde. Es war damals schon so, wird auch noch mal so sein. Wie ist Babel zum Entsetzen geworden unter den Heidenvölkern? Sehen Sie diesen Kontrast? Sheshak, Babel, einerseits Ruhm der ganzen Erde und dann plötzlich wendet sich das Blatt und dieselbe Babylon wird zum Entsetzen für alle Völker. Krasser Gegensatz. Frage heute, Frage ist, wer ist Sheshak? Er scheint in direkter Verbindung zu Babel zu stehen, ist ein Name für Babylon, das weiß man. Dieser Name kommt noch einmal in der Bibel vor, in Jeremia 25, Vers 26. Ich lese aber Vers 17 auch noch des Zusammenhangs halbes. Da nahm ich den Kelch aus der Hand des Herrn, den Kelch des Zornes, des Gerichtes, und ließ alle Völker trinken, zu denen der Herr mich gesandt hatte. Und dann Vers 26, dazu alle Könige des Nordens, also die ganzen Völker werden aufgezählt, dann geht es zum Schluss hin, dazu alle Könige des Nordens, die nahen und die fernen, einer wie den anderen, weil alle Königreiche der Erde, die auf dem Erdboden sind, und der König von Sheshak soll nach ihnen, nach den Völkern trinken, quasi als Letzter. Selbst das Namenslexikon von Abraham Meister legt diesen Namen nicht aus. Er kann ihn nicht auslegen, sondern lediglich erklären, Sheshak, Geheimname für Babel, nach der Buchstabenumstellung, die Atbash genannt wird. Wenn wir jetzt mal so nachdenken, dann fragen wir uns, warum ist denn dieser Geheimname für Babel überhaupt nötig? Kann man sich ja fragen. Es gibt nämlich eigentlich keinen Grund dafür, denn es wird ja so oft, so offen von Babel geredet und von dem Gericht über Babel. Babel kommt im Jeremia-Buch 164 Mal vor. Mehr als sonst in der ganzen Bibel. Jetzt aber kommt zweimal in dem Zusammenhang mit Babel dieser geheimnisvolle Name zum Vorschein. Sheshak. Die meisten Ausleger, ich habe das nachgeschlagen, sind der Meinung, dass es sich dabei bei diesem Namen um ein verschlüsseltes Wort für Babylon handelt, um ein Buchstabenrätsel, zu dem Weisheit und Verständnis gehört. Interessant, ja? Aber es ist niemandem klar, warum Jeremia diesen Namen verschlüsselt. Denn das Gericht über Babel war ja bereits bekannt, er hat es ja immer wieder erwähnt. Ist von ihm selbst verkündigt worden. Vielleicht kommen wir der Sache etwas näher, wenn wir Parallelen dazu suchen. Sheshak hat einen König. Der König von Sheshak heißt es. Die Bibel verkündet, dass am Ende der Tage ein antichristlicher Weltherrscher auftreten wird. Ich nenne ihn mal König. Offenbarung 13, Vers 1 kommt davor. Sheshak bezeichnet Babylon als ein Gebiet, das der Ruhm der ganzen Erde wird, erstens, und später, zweitens, zum Entsetzen für alle Heidenvölker wird. Liebe Freunde, das Reich des antichristlichen Weltherrschers wird zuerst zur Bewunderung werden. Offenbarung 13. Und alle wunderten sich und gaben dem Drachen die Ehre und sagten, wer kann mit ihm streiten? Die ganze Erde verwundert sich. Und nachher Offenbarung 18, 15 bei der Vernichtung Babylons, alle Heidenvölker sind entsetzt. Schischak bzw. Babylon war ein Kelch, aus dem die Völker tranken. Zuletzt aber musste er selbst daraus trinken. Wir haben das gelesen im Jesaja-Buch, dass er ein Kelch ist, der Kelch des Zornes Gottes für die Völker. Zum Schluss muss er selber daraus trinken. Das letzte Babylon wird zu einem Gefäß, woraus zunächst alle Völker trinken werden. Doch am Schluss muss er selbst daraus trinken. Denn es heißt in der Offenbarung Kapitel 18, Vers 6, wir können das mal aufschlagen. Vergeltet ihr, Babylon, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das doppelte Heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. Und schließlich, Schischak wird gesagt, ist deutlich ein Geheimname. Geheimnis, Geheimname. Das wissen wir ja auch, das letzte antichristliche Babylon wird ein Geheimnis genannt, zweimal, Offenbarung 17, Vers 5 und Vers 7. Und übrigens, die Zahl des letzten antichristlichen Herrschers bzw. seines Namens ist ja ebenfalls ein Geheimnis, zu dessen Entschlüsselung Weisheit und Verstand gehört. Denn seine Zahl ist 666. Offenbarung Kapitel 13, Vers 18. Darum die Schlussfolgerung für mich, ob Schischak ein Synonym für den letzten antichristlichen Herrscher ist, ob das Babylon damals, das Jeremia zitiert, wo er diesen Schischak so geheimnisvoll nennt, ein Hinweis ist auf das letzte Babylon. Es gibt viele Namen, Synonyme für den Antichristen. Vielleicht ist das auch einer davon, Schischak. Und nun, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber Vers 45, 46 von Jeremia 51 könnte heute in der Zeitung stehen. So aktuell ist die Bibel. So aktuell. Könnte heute in der Zeitung stehen. Und man würde nicht merken, dass es ein Bibelwort ist. Jeremia 51, 45 bis 46. Geht hinaus aus seiner Mitte, mein Volk, und jeder rette seine Seele vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Und jetzt kommt's. Dass nur euer Herz nicht verzage und ihr euch nicht fürchtet vor dem Gerücht, das man im Land hören wird, wenn in einem Jahr dieses und im anderen Jahr jenes Gerücht kommt und jetzt Gewalttätigkeit verübt wird im Land und ein Herrscher sich gegen den anderen erhebt. Irak pur. Man weiß ja, nachdem es bereits zu verschiedenen Fluchtwellen im Irak in der Vergangenheit gekommen war, soll es im Herbst 1990, kurz vor Beginn des Golfkrieges 1991, nur noch 150 Juden im Irak gegeben haben, die dann in den kommenden Jahren auch noch geflohen sind. Und dann kam in der Folge dieser Flucht der Juden aus dem Irak kam der erste und der zweite Golfkrieg. Und heute haben wir die Verhältnisse im Irak, wie sie in Vers 46 beschrieben sind. Gerüchte, viel Nachrichten, Gewalttätigkeiten, Terror und Herrschaftsstreitereien. Ein Herrscher sich gegen den anderen erhebt. Ich weiß nicht. Es scheint, als wenn mit dem Sturm der Alliierten auf den Irak eine der letzten Phasen unserer Weltgeschichte zumindest eingeläutet wird. Dann heißt es über das damalige Babylon in Jeremia 51, 48a, wenn es dann untergeht, Himmel und Erde samt allem, was in ihnen ist, werden dann über Babel jubeln. Ja, wenn wir jetzt mal lesen, Offenbarung, Kapitel 18, 20, über den Untergang Babylons. Freut euch über sie, du Himmel, fast wortwörtlich, und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Wieso Apostel? Die haben doch zur Zeit des alten Babylons gar nicht gelebt. Geht es um ein anderes? Ich denke, dass die Parallelen so stark sind, dass wir davon ausgehen können, dass es noch zu einem letzten antichristlichen oder endzeitlichen Babylon kommt. Nicht, dass man da jetzt Rom aufgeben würde, das kommende römische Reich, das vierte Tier, Aber auch die Perser, fast alle großen Weltreiche damals, haben Babylon zu einer wichtigen Residenz gemacht. Das hat Persien gemacht unter Darius. Das hat Alexander der Große gemacht unter Griechenland. Der hat nicht in Athen seine Hauptresidenz gehabt, sondern in Babylon und sogar angefangen, den Turmbau wieder zu errichten, den Turm zu Babel. Aber ich möchte mit dieser, ich nenne es mal in Anführungsstriche, Beweisführung oder Argumentation aufhören. Ich möchte zu einem anderen Punkt kommen. Der Kampf Gottes für sein Volk, das ist das, was mich so elektrisiert. Das ist ja auch modern, das hängt ja damit zusammen. Ich meine jetzt mit diesem ganzen Karikaturenwitz da, ja, den wir zurzeit mitkriegen aus Dänemark. Und dass jeden Tag in den arabischen Medien die schlimmsten Karikaturen über den Zionismus, über Israel, über das Judentum gezeichnet werden, das kümmert überhaupt keinen. Ja, kürzlich schrieb sogar die Süddeutsche Zeitung, also wenn die Israeliten so regieren würden wie die Moslems, dann würde es in keinem arabischen Land noch irgendwo eine Moschee geben. Die hätten ja alle zerstört. Die Kapitel über Babylon zeigen uns deutlich, dass mit Gott nicht zu spaßen ist. Und das wird immer aktueller in der Zeit, in der wir heute fortschreiten. Sie zeigen uns mit ganzer Ernsthaftigkeit, dass der Herr, der Gott Israels ist und bleibt. Und dass er für sein Volk streitet, und zwar durch alle Generationen hindurch. Das hat Assyrien erfahren, das hat Babylon erfahren müssen, das haben unzählige Völker und Reiche nach diesen erlebt, das hat das Nationalsozialistische Reich erlebt. So wird das antichristliche Reich auch erleben. Der Grund für den Fall Babylons, für das Gericht über Babylon, wird ja in Jeremia 50, 24 angegeben. Du bist ertappt und ergriffen worden, denn du hast dich gegen den Herrn aufgelehnt. Hoi. Andere Übersetzungen sagen, denn du hast den Herrn herausgefordert. Denn mit dem Herrn hast du dich im Kampf eingelassen. Weil du Krieg mit dem Herrn angefangen hast. Wie bitte? Gegen den Herrn? Wieso gegen den Herrn? Hier wird das Prinzip deutlich. Wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Gott hat sich so mit seinem Volk identifiziert, dass wer dieses Volk schlägt, Gott schlägt. Und dann schlägt Gott zurück. Wer dieses Volk bekriegt, bekriegt Gott. Und darum haben in den letzten 5 Kriegen immer die Feinde unterlegen. Jeremia 51, 35 bis 36. Der Frevel, der an mir und meinem Fleisch begangen wurde, kommt über Babel, sprechen die Bewohnerinnen von Zion. Und mein Blut komme über die Bewohnerinnen von Chaldea, spreche Jerusalem. Darum so spricht der Herr. Siehe, ich will deine Rechtssache führen und die Rache für dich vollziehen. Ich will deine Rechtssache für dich vollführen, ausführen. Nicht die UNO. Gell, einpacken. Nicht die EU. Und entschuldigen Sie bitte, auch nicht die Schweiz. Mischt sich ja auch gerade ein, ganz stark, bösen Israelis und dass die auch das palästinensische Volk so belasten und wir müssen der Hamas jetzt auch mal Recht geben. Und die brauchen jetzt Raum. Die Hamas braucht jetzt Raum, die muss mal funktionieren als Regierung. Die Israelis und auch die Amerikaner, die sollen man nicht immer so dagegen schreien. Ne? Ich will deine Rechtssache führen. Hier steht sie. Nicht auf einem EU-Blatt oder UNO-Blatt, Vollversammlung der Nationen oder auch nicht die USA. Das wird Gott schon machen. Da braucht er uns Völker nicht. Immer wieder wird des Herrn Rache gegen Babylon erwähnt, wegen seines Volkes Israel. 9 Mal habe ich das gezählt, 9 Mal. Sehen Sie, obwohl Israel ja damals wirklich also dem Herrn nicht gefolgt ist, die haben den Götzen gedient, trotzdem hält Gott an seinen Bund fest. Auch heute, obwohl Israel dem Zustand nach ja der Berufung Gottes überhaupt nicht entspricht zur Zeit, aber der Erwählung nach, bleiben sie das berufene Volk. Und das sollten sich alle Völker hinter die Ohren schreiben. Alle. Und das sollten sich auch die Kirchen hinter die Ohren schreiben. Römer 11, 28, 29. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen. Ja, das wird ganz klar gesagt. Sie sind Feinde Gottes, eigentlich die Israeliten, weil sie dem Evangelium Jesu nicht glauben, wodurch sie gerettet würden. Aber interessant, die Bibel bleibt jetzt nicht stehen, die sagt, fährt dann weiter und sagt, hinsichtlich der Auserwählung, Geliebte. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Das ist einfach so. Können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist so und das bleibt so. Und darum wollen wir das Wort beherzigen aus Jeremia 51, 50. Gedenket in der Ferne an den Herrn und Jerusalem sei das Anliegen eures Herzens. Ah, das finde ich so ein schönes Wort. Gedenket in der Ferne an den Herrn, das sind ja auch wir. Ich meine, damit ist auch damals Israel gemeint, die Juden, die in Babylon lebten, aber so mal geistlich übertragen. Gedenket in der Ferne an den Herrn, ihr Deutschen, ihr Schweizer, ihr Skandinavier, ihr Christen. Gedenket in der Ferne an den Herrn und gleich damit verbunden, die Identifikation. Und Jerusalem sei das Anliegen eures Herzens. Ist das denn noch so in der Christenheit? Wir sehen also aber auch hier wieder die Verbindung, ja? Wer an den Herrn denkt, der hat doch Jerusalem im Herzen. Der Erlöser Israels. Bedenken wir, dass man gegen den Herrn vergeblich streitet, dass man im Kampf gegen ihn immer unterliegt und immer den Kürzeren zieht, dass wer nicht auf der Seite Jesu steht, der steht ganz einfach auf der falschen Seite. Wer aber auf der Seite Gottes steht, der steht automatisch auch auf der Seite Israels. Es kann anders gar nicht sein, sonst musst du dein Christsein in Frage stellen. Ist derselbe Geist. Der Geist kann sich nicht widersprechen. Der Erlöser Israels ist stark. Es wird in Jeremia 50, 34 gesagt, aber ihr Erlöser ist stark. Herr der Heerscharen ist sein Name. Er wird ihre Rechtssache gewisslich führen, damit er dem Land Ruhe verschaffe, den Bewohnern von Babel aber Unruhe. Dieser Erlöser ist doch kein anderer als, wer ist denn der Erlöser? Wenn hier gesagt wird, aber ihr Erlöser ist stark. Ja, wer ist das denn? Doch der Messias. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und man nennt seinen Namen unter anderem starker Gott. Oder Jesaja 49, 26, B. Und alles Fleisch soll erfahren, dass ich der Herr dein Heiland bin und dein Erlöser, der mächtige Jakobs. Und dieser Heiland, der wurde in Bethlehem geboren. Er ist der Erlöser Israels und bei seiner Wiederkunft wird er das unter Beweis stellen, denn es heißt in Jesaja 59, 20, und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Denken Sie da an eine Parallele im Neuen Testament? Ich lese noch mal ganz langsam. Jesaja sagt das, 59, 20. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren. Römer 11, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Da haben wir doch Parallele. Aber lasst uns für Israel sein, um ihres Gottes Willens, ihres Erlösers Willens, um ihres Heilands Willen. Jerusalem soll uns am Herzen liegen, auch bleiben, ja? Aber zum Schluss möchte ich noch über ganz kurz einige Gedanken loswerden über, ja, ich nenne das mal so eine erschreckende Feststellung, Jeremia 51, Vers 58, da heißt es so ernüchternd, gerade auch in Bezug Babels und in Bezug der Vernichtung Babels, und so arbeiten die Völker vergebens und die Nationen mühen sich für das Feuer ab und sie werden aufgeben. Brutal, ne? Wenn man sieht, was in dieser Welt alles so an Fortschritt da ist und an technologische Entwicklung und an was weiß ich, wirtschaftlicher Aufbruch und an Investitionen und so weiter und so fort. Schlussendlich, ich bin davon überzeugt, weil Offenbarung 18 deutet darauf hin, dass am Ende der Zeit der Nahe Osten zu einer großen Investitionsmöglichkeit wird. Wegen dem Öl und wegen alles andere, was da entsteht und auch in Konkurrenz zu China und so weiter und so fort. Und wenn das tatsächlich antichristlich wird unter der Herrschaft des Antichristen, da können wir uns nur vorstellen, was da los sein wird. Das wird boomen. Offenbarung 18 redet da deutlich drüber, über all diese ganzen Sachen. Aber schlussendlich alle Investitionen, die die Völker ins letzte antichristliche Babylon stecken, alle politischen Kräfte, die sie dann darin einsetzen, alle Bemühungen, die sie angestrebt haben, allen Aufbau, den sie getätigt haben, wird umsonst sein. Ganz am Schluss bleibt nur noch ein klägliches Jammern. Offenbarung 18, Vers 8, B und 9 redet ja darüber unter anderem. Und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Sehen Sie, da haben wir wieder, stark ist Gott. Wie Jeremia 50, ist doch interessant. Ich finde die Parallelen so frappierend, so klar, dass ich einfach davon ausgehen muss, es könnte wieder zu einem wirklichen Babylon kommen. Haben wir eben noch gelesen in Jeremia, stark ist der Gott Israels, der Babylon richtet. Und jetzt in Offenbarung steht, da stehen wir wieder davor. Und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Babylon ist nie zuvor mit Feuer verbrannt worden. Wird aber auch in Jeremia schon gesagt. In Jeremia heißt es 50:51, dass Babylon vernichtet wird wie Sodom und Gomorra. Ist nie passiert. Aber Offenbarung redet darüber. Und sie wird mit Feuer verbrannt werden, wie Sodom und Gomorra. Denn stark ist ihr Gott. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben, üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Also die Völker, die Nationen mühen sich für das Feuer ab und sie werden aufgeben müssen. Schreckliche Tatsache. Aber wenden wir das mal als Schlussgedanken auch auf uns selbst an. Ich hoffe, dass wir das können. Das charakterisiert nämlich ganz einfach ein Leben ohne Jesus. Sie, die hier sitzen, ihr Leben dreht sich um ihr Leben, um das, was sie sind, um das, was sie haben, um das, was sie können. Es sind irdische Ziele, ist auch alles, ist nicht verwerflich, gar nicht verwerflich. Wir dürfen das sogar genießen, ja. Aber wenn das alles ist und die Religion nur der Rand, Christus nur der Rand, dann bist du der Ärmste. Denn was ist der wahre Wert des Lebens? Was ist wert? Was ist wertvoll? Was ist wert? Was hat Wert eigentlich in meinem Leben? Darf ich Ihnen sagen, was Wert hat? Was Sie noch eine Minute nach Ihrem Tod haben, was ist wert? Wenn das Jesus ist, dann haben Sie alles. Alles. Aber ich sage Ihnen mit aller Deutlichkeit, wenn das Jesus nicht ist, dann haben Sie nichts. Dann sind Sie im buchstäblichen, wahrsten Sinn des Wortes verloren für alle Ewigkeit. Haben Sie aber Jesus und ist er Ihr Erlöser und das Erste in Ihrem Leben, dann dürfen Sie auch das genießen, was Sie haben, was Sie sind und auch Ausbildung und da weitermachen und Fortschritte und so weiter, sicherlich. Das hat ja Daniel auch gemacht, oder? Das lesen wir auch von Josef in Ägypten und so. Aber die hatten immer diese Priorität, der Herr an erster Stelle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sind wohl christlich, aber christlich ist das, kannst auch Moslem sein. Christlich ist nichts. Du musst Christus haben. Du musst mit Jesus leben. Du musst ihn in dein Leben aufnehmen und du musst Vergebung deiner Sünden haben. Du musst von Neuem geboren werden. Das ist wert. Wenn du von Neuem geboren wirst und wenn du das nicht wirst, dann hast du eine Minute nach dem Tod nichts. Da stehst du da und kommst in die Hölle. Darum lass das Wort, das Israel gilt, auch dir gelten. In Vers 20 lese ich nochmal. In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man die Schuld Israels suchen, spricht der Herr, aber sie wird nicht mehr vorhanden sein. Und die Sünden Judas, aber man wird sie nicht finden, denn ich werde denen vergeben, die ich übrig lasse. Wissen Sie, was das Wunderschöne ist heute Morgen? Vielleicht haben Sie schon an diesem Tag gejammert. Alles kotzt mich an. Keine Lust aufzustehen. Immer dasselbe. Für was lebe ich überhaupt? Noch bist du übrig. Du hast diesen Tag von dem Herrn geschenkt bekommen, weil du immer noch übrig bist. Bist noch nicht gestorben, bist geistig noch fit. Aber das soll dir Ansporn sein, dass du dir die Sünden vergeben lässt, so dass sie nie mehr gefunden werden. So ein Trost. Zu wissen, was ich auch in meinem Leben begangen habe, was für ein Unfug auch damals und so. Alles weg. Kannst du die Sünden suchen? Nicht mehr da. wie der Nebel, der sich auflöst. Du kannst auch nicht mehr suchen. Ist weg. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du diesen Bund mit Gott festmachst. Die Vergebung deiner Sünden, damit dein Leben Wert bekommt. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. In seiner Babylon-Serie sprach Norbert Lied in einem zweiten Teil zu Ihnen über das Thema Die Zukunft Babylons. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.